Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Moin Tobi.
Moin.
Sag mal, bist du wieder...
Dass wir uns überhaupt sprechen können, ist schon ein Wunder.
Ja, ich wollte gerade sagen, bist du wieder in einem Hotel oder das sieht so ungewohnt aus?
Nee, ich bin in einem anderen Raum unseres Hauses gezwungenermaßen, weil es werden gerade bei uns ein paar elektronische Arbeiten durchgeführt und der Elektriker, der jetzt kam, hat den Strom abstellen müssen. Damit habe ich nicht gerechnet und alles, was jetzt hier passiert, passiert mit Akku in der Hoffnung, dass der Akku hält. Internet über mein Handy, und jetzt der Computer und läuft natürlich mit Akku und das Mikrofon und ob das alles gut geht heute.
Bist du sicher, dass der Elektriker unter Umständen den Podcast nicht kennt und einfach eine Folge verhindern will?
Ach du, das ist natürlich im Bereich des Möglichen.
Dass sich der Elektriker bei euch im Haus gesagt hat, diesem linksgrün versifften Clown, dem verhau ich jetzt eine Folge Podcast.
Der ist im Auftrag Kubikis, ist der bei uns in den Keller eingestiegen.
Na ja, gut, das ist der Mittelstand. Das heißt, aber eigentlich ändert sich für mich heute bei diesem Podcast wieder nichts. Ich habe wieder einen Gesprächspartner, der auf den letzten Prozent seines Akkus fährt. Also eigentlich alles wie immer.
Komm, dann fangen wir an, bevor Schluss ist. Ja.
Hier ist die 62. Ausgabe von Grundlos Gute Laune, der Pfingstrose im bunten Strauß deutschsprachiger Podcasts. Heute klären wir die Frage, auf wessen Daumen nun der Halshammer niedersaust und wo beim Mittelstand die Rosine sitzt. Und hier sind die beiden Wärmepumpen unter den Hightech-Verpennern, Tobias Mann und Philipp Simon.
Yay! Trotzdem sind wir gut reingekommen in die Sendung.
Sag mal, können wir das mal abstellen, dass du jetzt immer am Anfang der Podcast-Folgen so schreist? Das ist unangenehm auf den Ohren. Das ist immer wie so ein hysterischer Insta-Boy, der gerade sein nächstes Reel...
Nein, das ist der Euphoriker in mir, der ja völlig abgeht.
Das ist kein Euphoriker, das ist...
Jetzt bin ich gespannt.
Du erinnerst mich, weißt du, was mich richtig aufregt?
Achtung,
dass sie jetzt auf WDR2 die ganz plötzlich diese ganzen alten 1Live-Moderatoren gerade wieder auftauchen. Ich bin ja extra von 1Live weg, damit ich dieses jugendliche Rumgekreische nicht mehr höre. Und jetzt habe ich mich quasi jahrelang WDR2-mäßig in so eine Art Dämmerbewusstsein gehört. Und jetzt habe ich da diese hochmotivierten Burschen.
Ja, das ist, weil die natürlich auch rauswachsen und dann irgendwann einfach so über die Sender so weiterlaufen, bis sie dann irgendwann bei WDR, wie viel gibt's? WDR 37 angelangt sind.
Mir wird's reichen, wenn die irgendwann mal ins Erwachsenenalter reinwachsen. So. Ja,
und das kann ich dir jetzt aber auch noch was erzählen. Es ist wahrscheinlich unsere letzte Sendung heute, weil weißt du warum?
Nee.
Ich fange nächste Woche bei 1Live an. Ping-Pong. Philipp, hast du den ESC gut überstanden? Das ist doch für dich ein fixer Termin im Kalender.
Ich habe da tatsächlich abends, du warst ja wahrscheinlich wieder auf Tour, oder?
Nee, ich habe es auch nebenbei geschaut, das ging ja Stunden.
Ja.
Stunden.
Ja.
Irgendwann kam mein Sohn nach Hause und fragte mich, wie sieht's denn aus, haben wir gewonnen, haben wir verloren? Und da sagte ich, du, die haben noch nicht mal mit dem Auswerten begonnen.
Aber das ist toll, dein Sohn hat offensichtlich so die gleiche empathische Genetik wie du. Also wie beim Fußballspiel, haben wir gewonnen oder verloren? Also ESC ist für mich einfach nur 4 Stunden Lärmbelästigung. Da fragt man doch nicht mehr, ob man gewonnen hat oder nicht, sondern es ist einfach... Es ist schrecklich.
Also ich meine, es ist ja über den ESC eigentlich noch gar nichts öffentlich gesagt worden. Vielleicht sollten wir es deswegen auch auf jeden Fall tun. Ja, also
du hast doch wieder beim Arzt gesessen, in neue Revue durchgeblättert und dachtest, oh, ich muss mit dem Philipp mal über den ESC sprechen.
Nein, ich habe es ja wirklich. Lass uns mal als Musiker drüber sprechen. Also du
als Musiker, ich kann Ukulele spielen.
Du als großer Ukulele-Spieler. Ich habe so das Gefühl, es gibt so verschiedene Genres, die immer wieder bedient werden.
Es gibt beim ESC zwei Genres.
Ach, okay.
Schlecht und richtig schlecht.
Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja.
Weil natürlich. Ich finde, das ist es wert. Du hast zum einen die Theatralik, also wo wirklich opernhafte Gesänge große Gefühle untermauern sollen und das ist dann auch entsprechend inszeniert. Und dann hast du so diesen Plastik-Bubblegum-Stimmungsgeballer-Krempel. Und das sind so diese beiden Pole, zwischen denen eigentlich alles stattfindet. Oder wie, hast du es gar nicht so intensiv verfolgt?
Ich habe dir nicht mal richtig jetzt zugehört. Das war jetzt einfach nur völlig verschwendete Sendezeit. Während du ESC geguckt hast, habe ich mich um die wichtigen Themen gekümmert.
Ja, aber
ich habe Sarah Wagenknecht geguckt, die Peter Hane interviewt.
Ja,
da,
Moment.
Mein Lieber, da liegt die politische Zukunft.
Moment, du weißt gar nicht, was für eine politische Bedeutung der ESC hat. Mhm. Weil Friedrich Merz hat den bulgarischen Ministerpräsidenten Rumen Radev, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat er empfangen. Mhm. Und natürlich ist der ESC Thema gewesen. Und unser Partykanzler wäre ja nicht die Stimmungskanone, die er ist, wenn er natürlich nicht direkt aufgreifen würde, dass Bulgarien da gewonnen hat.
Ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz im European Song Contest mit Banga Ranga. Ganz Europa ist im Rausch dieses Songs und das wird wahrscheinlich der Ohrwurm des Sommers 2026 werden.
Ja, ganz bestimmt.
Ganz Europa? Nein. Ein Kanzler, ein gallischer Kanzler hat sich all dem verweigert.
Ja, aber ich finde, das sollte allgemein bei uns jetzt hier Motto werden.
Banga Ranga.
Aber weißt du, was mir da auch wieder aufgefallen sind?
Ja.
Die elenden Sprechpausen vom März.
Hammer, oder?
Ja.
Ganz.
Und soll ich dir noch was sagen?
Ja.
Die elenden Sprechpausen vom März, ne?
Ja.
Die fehlen mir bei den neuen Moderatoren beim WDR 2. Ich habe aber auch noch was ich gerne nachwerfen würde zur letzten Woche.
Ja.
Weil ich hatte es dir auch schon persönlich gesagt, ich fand ja deine Erklärung der 1.000-Euro-Prämie wirklich super, weil es eine fantastische chronologische Aufreihung der Ereignisse war. Und ich habe jetzt die Tage noch etwas gehört. Ich finde, das passt perfekt in diesen Reigen hinein. Der Kollege Alexander Hoffmann von der CSU, der die CSU-Fraktion ja vertritt, der hat nochmal erklärt oder hat versucht zu erklären, warum das mit dieser Entlastungsprämie nicht so geklappt hat. Und finde ich, hat so eine Erklärung, also ich fand es wunderbar. Wir hören mal, 1000 Euro Entlastungsprämie, hier hören wir die CSU.
Diese Entlastungsprämie, die war ja nie ein tragender Baustein unseres Entlastungspakets. Wir waren in der Villa Borsig zusammengesessen und dann ging es nur darum, das Paket rund zu machen und ein zusätzliches Instrument anzubieten, was vielleicht die Arbeitgeber nutzen können. Und dann haben wir gemerkt, dass das an wenig Stellen auf Interesse stößt und deswegen kann man es dann einfach wieder vom Tisch nehmen.
Super, oder? Da haben wir abends so in gemütlicher Runde zusammengesessen und gesagt, das Paket steht, ja, Entlastung für Deutschland, die Reformen sind da. Was, haben wir noch eine Kirsche? Und dann hat einer gesagt, ja, hier, lass doch 1000 Euro. Ja, wo nehmen wir die hin? Ja, da so. Haben wir hingelegt, haben wir gemerkt, wollen die Leute nicht. Kann man einfach wieder vom Tisch nehmen.
Also vor allem, das ist ja genau das, was wir rausgearbeitet haben. Und der gibt's einfach frei offen und offen zu. Ist ja auch wieder schön. Ist auch irgendwie schön.
So aber es klingt wirklich so, oder? Es klingt wie so nach dem fünften Unterberg. Hat der Dobrindt geschrien, 1000 Euro. Und hat der Spahn gesagt, prima Idee.
Nee, das war der Klingbeil, der gerufen hat nach dem fünften Krapper. Ja, so war es ja. Aber er klingt ein bisschen wie Lothar Matthäus.
Findest du?
Ja, hör nochmal, guck mal.
Diese Entlastungsprämie, die war ja nie ein tragender Baustein unseres Entlastungspakets.
Ja?
Wir waren in der Villa Borsig zusammen.
Das ist der Lothar Matthäus der Politik, du.
Ja.
Das Dibbigo-Dopp-Spiel.
Aber es sind im Moment, also ist sowieso, finde ich, wieder Zitate-Festival in Deutschland. Weil was mich auch wirklich, also, wir hören mal, was Friedrich Merz die Tage gesagt hat.
Ich weiß, was kommt, Alter.
In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind. Ich auch nicht. Nein.
Das Schönste finde ich.
Nein.
Also gut, ein paar Mal, aber ich habe gedacht, sie haben es vergessen.
Das war Katholiken da war das, ne?
Ja.
Und wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Aber da gelten die 10 Gebote offensichtlich auch nicht mehr. Wahnsinn, oder? Aber es ist wirklich, ich finde das so lustig, weil das ist, können wir es nochmal hören? Ich finde das sehr lustig.
In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind. Ich auch nicht. Nein.
Sensationelles Timing.
Nein.
Vor allem, jetzt, um sich da dem Ganzen mal ein bisschen ernst zu nähern, Das ist genau das, was Merz ausmacht. Dass er einfach nicht versteht, dass das, was er sagt, also dass die Message, die er aussendet, immer auch natürlich bei den Leuten entsteht, die sie empfangen. Also der,
ja, aber das ist ja jetzt noch sehr positiv formuliert. Also de facto erzählt er ja gerade Blödsinn.
Ja.
Also die ganze Partei ist monatelang durch die Gegend gerannt und hat gesagt, sie sind alle zu faul, die müssen mehr arbeiten. Wir müssen mehr arbeiten. Er sagt das ja im Anschluss an dieses Zitat, sagt er auch, ich habe ja nur gesagt, dass sie in der Schweiz mehr arbeiten und dass da mehr bei rumkommt. Ja, also hast du gesagt, die arbeiten zu wenig.
Ja gut, wir haben sie alle noch im Ohr. Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche, genau, so wie das, was er da gesagt hat.
So geht das
Krankenstand,
nicht.
Was soll denn das hier? Bürgergeldempfänger, Empfänger, die sind ja
zu
eh in der Hängematte.
Stunden arbeiten, ja, die sind ja zu viel krank. Also permanent, dann sagt er, nein, da haben wir nie gesagt.
Mensch, jetzt sind wir wieder ganz schön nah an der Politik hier im Primat. Ping-Pong, wo es ja eigentlich ein bisschen leichter zugehen sollte. Aber wo wir eh schon da sind, komm, da machen wir einfach weiter.
Zitat.
Philipp, und es bleibt euphorisch. Es bleibt euphorisch. I'm on fire, you're on fire, because the neue Heizungsgesetz ist hier.
Wow.
Beziehungsweise, wie die Website des Bundes, der Bundesregierung schreibt, alltagstauglicher Klimaschutz mit Gebäudemodernisierungsgesetz. Ich zitiere weiter, das Bundeskabinett hat das neue Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen. Es dient dazu, Gebäude klimafreundlicher zu heizen und dabei Hauseigentümern die Entscheidungsfreiheit für ihre Heiztechnik zu lassen. Oder wie Katharina Reiche es sagen würde.
Das Gebäudemodernisierungsgesetz wird das alte Heizungsgesetz ersetzen. Wir schaffen damit Investitionssicherheit, wir schaffen Planungssicherheit, wir ermöglichen Technologieoffenheit und Flexibilität bei der Heizungswahl.
Ja, Technologieoffenheit schafft sie. Das heißt, nach Habecks Heizhammer kommt jetzt offenbar Reiches Resterösten.
Oder so, ja. Aber was heißt denn, kannst du mir mal erklären, was bei ihr jetzt Technologieoffenheit heißt?
Das heißt, dass alles kann, nichts muss. Also das alte Swingerclub-Motto gilt jetzt auch im Heizungskeller. Du kannst mit Öl, aber mit Gas, mit
Gas,
Holz,
Vaseline, du, was immer du willst.
Du kannst den Nachbarn verheizen.
Rinderteich.
Es geht alles. Es
natürlich.
Geht die Kois aus dem Karpfendeich rausziehen und in die Heizung reinkloppen. Es geht
für
alles.
Für mich, was mir ja wirklich wichtig ist, ist Katharina Reiches.
Auch schön, schöner Fehler. Katharinas Reiche, ja.
Ist Katharina Reiches ehemaliger Arbeitgeber denn zufrieden mit diesem Gesetz? Weil das ist ja, dafür machen wir es ja.
Davon gehe ich aus. Allerdings gibt es eine kleine Opposition zu diesem Gesetz, die es nicht so geil findet, nämlich der Normenkontrollrat. Das sind die, die
das
sich...
Das habe ich auch gelesen. Entschuldigung, kannst du mir mal bitte einmal erklären, erstens, wann ist ein Normenkontrollrat? Zweitens, seit wann haben wir den und warum habe ich den noch nie mitgekriegt? Und drittens, wollten wir nicht mal Bürokratie abbauen?
Also ich habe natürlich auch vom Normenkontrollrat bisher noch nicht so viel gehört und habe mich deswegen mal schlau gemacht. Bürokratieabbau, da sind die im Grunde auch für zuständig. Mhm. Also ich lese mal hier, was ich gefunden habe. Der Nationale Normenkontrollrat existiert wohl seit 2006, ist ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung, das prüft, welche Bürokratie und Folgekosten neue Gesetze und Verordnungen für Bürger, Unternehmen und Verwaltung verursachen. Seine Aufgabe ist es, Achtung, bessere und praxistauglichere Gesetze, weniger Bürokratie sowie eine effizientere und digitalere Verwaltung zu fördern und die Bundesregierung dabei kritisch zu begleiten. Das ist der Normenkontrollrat. Klingt da jetzt irgendwie
die
sinnvoll?
Gehen auch durch Neubauwohnungen und gucken, ob die Türmaße normgerecht.
Ja, und Norman Bates, der ist da ja auch Gründungsmitglied gewesen.
Normenkontrollrat, wirklich. Also sag mir, dass du Deutscher bist, ohne dass du sagst, dass du Deutscher bist. Wir haben einen Normenkontrollrat.
Und es gibt einen Vorsitzenden und der Mann heißt Lutz Göbel.
Ja, und das kommt bei uns direkt nach dem DIN-A4-Beauftragten.
Und Lutz Göbel, also der Normenkontrollrat-Vorsitzende, hat, ich habe das Zitat hier, Achtung, wörtliches Zitat. Dieser Gesetzentwurf gehört zu den handwerklich schwächsten und praxisfernsten Vorhaben, die dem Nationalen Normenkontrollrat in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, die fanden es nicht gut. Er sagt weiter, ein Paradebeispiel dafür, warum viele Menschen staatliche Regeln nicht mehr verstehen.
Ja.
Also denen geht es wahrscheinlich auch darum, diesem Normenkontrollrat, dass es auch für den Bürger, für die Bürgerin nachvollziehbar ist, was die sich da ausdenken.
Aber wir können im Prinzip sagen, jetzt hat Katharina Reiche es schriftlich, dass sie Scheiße baut. Für mich als engagierten Demokraten und potenziellen Wähler, folgen denn daraus jetzt irgendwelche Konsequenzen oder machen wir einfach wieder nur weiter?
Du meinst aus der Kritik des Normenkontrollrats?
Ja.
Ja, also der wünscht sich, sagt er zumindest, dass der Bundestag im parlamentarischen Verfahren dieses Gesetz überarbeitet, dass das brauchbar wird. Also er sagt halt, der Normenkontrollrat kritisiert, dass Betroffene gar nichts damit anzufangen wüssten. Da geht es insbesondere auch um die Kostenteilung bei fossilen Heizungen, weil ja Mieter und Richtig. Vermieter ja. da gewisse Verteilungen jetzt vornehmen müssen, weil je nachdem, welche Entscheidung du als Vermieter triffst, betrifft das ja dann den Mieter und das wollte man auffangen, indem man da Regeln reingeschrieben hat und naja, also auf jeden Fall.
Man hat's einfach mal, das ist aber wieder das klassische deutsche Prinzip. Wir machen's wahnsinnig kompliziert mit unglaublich vielen kleinen Regelungen, um eine Branche am Kacken zu halten, wo man eigentlich eine grundlegende Entscheidung hätte treffen können und sagen müssen, Leute, fossile Energie, wir sehen ja gerade im Iran, nicht so die richtige Zukunft, volle Kraft Zukunft. Nein, wir finden Wege unter der Überschrift Technologieoffenheit und machen irgendwelche bescheuerten Regeln, die den Leuten suggerieren sollen, ja, du, wenn die Heizkosten im Jahr dann irgendwann um 700-800 Euro nochmal steigen, dann wird der Vermieter ein bisschen und dann werden die Vermieter, ich habe das übrigens dann auch in der Tagesschau gesehen, da ist dann direkt einer von Haus und Grund vor die Kamera gegangen und hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall, das kann man nicht, das will man nicht. Ich verstehe nicht, warum man permanent eine dermaßen Grütze produziert und sich dann noch darüber wundert, dass die Leute nicht mehr wollen.
Ja, aber die haben ja nicht viel Zeit gehabt für dieses Gesetz. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja noch gar nicht. Ja, weil das ist ja eins der großen entscheidenden Projekte dieser Koalition aus CDU, CSU und SPD. So wurde es ja zumindest verkündet.
Aber kannst du uns mal, du bist ja jetzt heute so ein bisschen unsere Experte, kannst du uns mal ganz kurz die wichtigen Eckpunkte dieses Gesetzes nennen?
Nee, das macht Katharina Reiche jetzt für dich.
Noch besser.
Der erzwungene Heizungsaustausch oder ein Verbot entfällt. Dafür gibt es maßgeschneiderte Lösungen, die Hausbesitzer, die Vermieter in ihre Häuser einbauen können.
Auch hier Sprechpausen Deluxe und hier wird gesagt, der Zwang entfällt, der, das muss man mal sagen, nie bestanden hat. Auch im sogenannten Habeck'schen Heizhammergesetz, wie es immer wieder bezeichnet worden ist, Richtig. War nie von einem Zwang die Rede.
Das Ding hatte mehr Ausnahmen.
Ja, vor allem dann nach der Überarbeitung. Es ging darum, wenn eine Heizung kann so lange repariert werden, bis der Arzt kommt. Nur wenn sie irgendwann nicht mehr repariert werden kann, dann muss sie diesen Regeln standhalten. Dann geht's dann darum, 65% müssen mit erneuerbarer Energie betrieben werden und. Das ist ja jetzt auch weggefallen. Also letzten Endes ist dieses Gesetz wieder ein Signal, macht einfach so weiter. Alles kann weitergehen, so wie es ist.
Aber die Sprache ist natürlich wichtig, ne? Sie quatscht ja jetzt wieder von maßgeschneiderten Lösungen. Und vorher wären es ja auch maßgeschneiderte Lösungen gewesen. Sie tut so, als ob man quasi aus einem kompletten Verbotssumpf heraustritt und plötzlich in der Welt der maßgeschneiderten Lösungen steht.
Dabei war es vorher eigentlich eher eine maßgeschneiderte Lösung. Jetzt ist eigentlich wieder nix Maß. Jetzt ist von der Stange. Jetzt ist wieder alles möglich.
Und jetzt also ist es vor allen Dingen auch wieder der Richtungswechsel Richtung fossile Energien, obwohl wir gerade auf allen Kanälen mitkriegen, dass das die dümmste Entscheidung ever ist. Und was ich aber nicht mehr zusammenkriege, Tobi, ist diese Diskrepanz zwischen politischer Kommunikation und globaler Realität und Lebensrealität der Menschen.
Ja, ich finde das ja sogar nochmal ein Spezialfall bei diesem Gesetz, weil es hatten sich ja eigentlich alle mit dem Status quo abgefunden. Die ganz große Protestwelle war ja abgeklungen. Die Menschen haben erkannt, die Wärmepumpe gar nicht so eine schlechte Option. Ja, das hat sich ja alles in eine richtige Richtung entwickelt. Eigentlich ist das jetzt ein Kulturkampf, der da geführt wird, der aber ja gar nicht mehr ausgefochten wird. Also die sind einfach zu spät mit dem, was sie da anschieben. Aber das hindert natürlich einen Markus Söder nicht daran, sich trotzdem nochmal dazu zu äußern, zum 12. Mal.
Das alte Heizgesetz wird abgeschafft. Schluss mit Ideologie, Schluss mit Zwang, dafür Technologieoffenheit und Anreize statt Verbote. Das ist tatsächlich etwas ganz Neues. Das heißt nicht mehr, dass Klimaschutz nicht stattfindet, aber die Übersubventionierung von Wärmepumpen, die dann am Ende zu teuren Preisen führen, das ist weg und es gibt jetzt ein neues Kapitel, ganz normales Heizen. Natürlich klimaorientiert und klimabewusst, aber eben nicht mit diesen aggressiven bürokratischen Vorgaben und mit diesem Zwang.
Es ist, reines Bullshit-Bingo.
Brutal. Ganz normales Heizen ist
ganz normales Heizung. Wirklich. Jetzt können wir wieder dem Nachbarn den Baum absägen. Das ist ja nur noch Gequake.
Es fehlt eigentlich nur noch der gesunde Menschenverstand. Hat er noch vergessen, das den noch zu erwähnen. Dann wäre wirklich alles abgehakt gewesen.
Unfassbar. Und vor allen Dingen ist dir schon mal aufgefallen, die Union tarnt ihre knallharte Ideologie. Und das ist nichts anderes als Ideologie,
natürlich,
was sie da gerade machen.
Das ist Ideologie pur.
Das tarnen sie immer unter dem Begriff Technologieoffenheit. Immer wenn sie in Zukunft das Wort Technologieoffenheit hören, dann ist es nichts anderes als die gewollte Ideologie der Union hin zur fossilen Energie.
Und genau darum stößt ja dieses Gesetz nicht nur beim Normenkontrollrat, sondern auch bei Klimaschützern natürlich auf Widerstand und wird dann auch verteidigt. Vor allem, das habe ich bemerkt, von bayerischen Stimmen. So hat Martin Huber, so heißt er, ne? Nicht Erwin, sondern Martin Huber, von der CSU in der Bayerischen Runde oder wie das Ding heißt, oder Münchner Runde gehockt. Und hat auch dieses neue Gesetz verteidigt.
Zunächst einmal möchte ich schon nochmal einhaken, weil zu behaupten, das grüne Heizgesetz hätte funktioniert, das ist ehrlicherweise skurril, weil das Resultat vom grünen Heizgesetz war, dass so viel Öl- und Gasheizungen eingebaut worden sind wie noch nie.
Weil sie es geschleppt haben und alle schnell eingebaut haben.
Das grüne Heizgesetz, das zur Folge hatte, dass so viel Gas und Ölheizungen eingebaut worden sind wie noch nie, weil die Menschen verunsichert waren. Und ganz ehrlich, eine ideologische Verengung findet doch dann statt, wenn ich faktisch den Zwang zur Wärmepumpe erhebe. Und das war ja auch der Fall bei dem grünen Heizgesetz.
Und deswegen
ist doch der Weg, den wir jetzt gehen, auch viel praxisnäher, weil wir den Menschen sagen, die Förderkulisse steht fest, die Förderkulisse ist gesichert bis 2029. Wärmepumpen werden auch weiterhin gefördert. Bei den Öl- und Gasheizungen haben wir eine Biotreppe und eine Gasquote, damit es dann auch aufwächst. Diese Biotreppe und diese Gasquote ist dann auch vom CO2-Preis ausgenommen, um auch die Kosten zu dämpfen. Und deswegen ist doch da völlig klar, dass wir hier schon auch der Technologieoffenheit stehen. Und natürlich haben Sie schon auch den Punkt. Sie haben ja nicht nur Neubauten, ja? Sie haben ja auch viele Bestandsbauten, viele Häuser aus den 60er, 70er Jahren, wo vielleicht die Wärmepumpe nicht so ganz einfach ist. Das heißt, Wenn Sie sich dann für eine Wärmepumpe entscheiden, haben Sie ja viele Folgekosten.
Das Argument habe ich ja auch gehört, aber wie ist es da, Herr Jürgen?
Und deswegen geht es auch darum, dass Sie das Gesamte im Blick haben, dass Sie das gesamte Gebäude im Blick haben und sich natürlich dann überlegen, als Nutzer, als Inhaber, was ist das Effizienteste? Ist es nochmal eine Gasheizung? Ist es eine Wärmepumpe? Ja. Was muss ich vielleicht an der Gebäudehülle ändern? Das ist doch das, worum es dann geht, was wir gesamt in den Blick nehmen müssen. Und das ist Technologie offen und das ist das Gegenteil von ideologischer Verschwörung.
Frau Schulze, ganz klein. Ja, die Förderkulisse steht, das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Das Witzige ist ja, dass er nach hinten raus verschweigt, dass es ja diese Biotreppe und Biogasquote, dass es die ja gibt. Also er tut nach hinten raus, tut er ja so, als ob alles möglich wäre. De facto ist es bei denen aber ja auch so, dass du früher oder später in die klimafreundliche Energie gehen muss.
Weil die Treppe, die Biotreppe muss ja einer hochsteigen.
Richtig.
Ne? Aber es fängt ja schon mal damit an, dass er sagt, dass der Rekordabsatz von Gas- und Ölheizungen mit dem von ihm so titulierten grünen alten Gesetz angefeuert worden wäre.
Ja.
Das ist ja auch schon eine Verdrehung der Fakten. Natürlich. Da rege ich mich auf. Weil letztlich, muss man sich ja mal erinnern, das ist ja nur passiert, weil die Leute, die vor allem Bild gelesen haben und Springerpresse konsumiert haben oder ja, irgendwelchen bayerischen Politikern zugehört haben, die wurden wuschig gemacht.
Denen wurde Panik Angst gemacht.
Genau. Der Tyrannosaurus Habeck kommt in den Heizungskeller gestapft mit seinen langen Zähnen und beißt die Öl- oder Gasheizung raus, weil jetzt ist Wärmepumpenzeit.
Und das Ding drehen sie im Nachhinein auch noch auf primitivste, populistische Art und Weise um. Also es ist wirklich, ich benutze jetzt mal ein relativ hartes Wort, aber es ist wirklich abstoßend.
Ja.
Ich empfinde diese Form der Kommunikation inzwischen wirklich als abstoßend und demokratieschädigend.
Ja,
und ich weiß, und für mich ist aber manchmal so die Frage, Entschuldigung, ich höre auch sofort auf wieder, aber für mich ist manchmal die Frage, wie wollen wir perspektivisch eigentlich damit umgehen?
Ja, du musst die immer wieder festnageln. Und das passiert zu selten. In dieser Sendung ging es heiß her, das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Aber so bis zum letzten Ende wird das dann doch nicht durchdekliniert. Noch ein kleiner Fakt noch hinterher. Auch die Wärmepumpen, der Absatz der Wärmepumpen hat sich damals mit Habecks Gesetz erhöht. Man kann also sagen, Leute, die sich haben wahnsinnig machen lassen von Populisten, haben Gas- und Ölheizungen gekauft. Mhm. Die anderen, die das gesetzlich angeguckt haben, haben sich vernünftigerweise für Wärmepumpen entschieden. Eine Panik, die sie selbst erzeugt haben, jetzt rückwirkend zu benutzen, um dieses Gesetz schlecht zu machen und ihr es besser dastehen zu lassen, das ist schon wirklich ganz großes verbales Kino. Jetzt reden wir mal darüber, über diese neue Lösung, wie du eben schon richtig gesagt hast, Philipp. Von dir sehr gut ausgedrückt, die Biotreppe muss jemand hoch, diese Beimischungen, die stehen ja im Gesetz drin. Das heißt also, du bist natürlich konfrontiert damit, dass du dennoch was tun musst, um Richtung Klimaneutralität zu marschieren, weil da gibt's ja Vorgaben. Nicht nur in Deutschland, auf der europäischen Ebene auch. Ja, also da kommen sie ja nicht drum rum. Jetzt hören wir hier Ramona Popp von der Verbraucherzentrale. Mhm. Und die übt Kritik an dieser ganzen Idee mit der Biotreppe und der Biogasbeimischung.
Weil schlicht und einfach derzeit deutlich zu wenig Mengen verfügbar sind. Es wird auch davor gewarnt, dass das gute Biogas für einfach zum Heizen einzusetzen. Es wird auch in der Industrie ja gebraucht.
Und das ist genau das Gleiche wie mit diesem Sprit, wie ist das damals, E-Fuels, die von der FDP propagiert worden sind.
Wasserstoff.
Genau, grüner Wasserstoff. Das sind alles Sachen, die brauchst du an anderer Stelle viel, viel nötiger, als sie im Privathaus zu verfeuern. Das natürlich, wenn nicht genug von dem Zeug da ist, was passiert? Es wird teuer. Das ist einfach eine Wahrheit. Die sagen die alle nicht. Also die verschieben die Probleme jetzt mit dem, was sie da gemacht haben, einfach in die Zukunft und lassen bestimmte Menschen in Kostenfallen laufen.
Und das war schon immer, wenn ich das ergänzend hinzufügen darf, das war schon immer das Prinzip der Union und leider auch das Prinzip der Union unter Angela Merkel. Das war genau das Problem, was wir nach 16 Jahren Angela Merkel hatten. Dass alle Probleme oder viele Probleme, was Infrastruktur, andere Sachen, dass das alles in die Zukunft verschoben worden ist. Und jetzt erleben wir das gleiche Desaster.
Ja.
Und nebenher schauen wir zu, wie die AfD immer weiter wächst, der Frust bei den Leuten. Und das meinte ich vorhin mit diesem Dreieck auch zwischen politischer Kommunikation, zwischen globaler Realität und der Lebensrealität der Menschen. Das ist überhaupt nicht mehr im Einklang. Die Leute erleben auf der globalen Ebene eine völlig andere Realität als das, was ihnen innenpolitisch oder von der Politik für dieses Land noch gespiegelt wird.
Das ist zeitversetzte Politik. Die haben einfach eine Zeitverschiebung da gerade. Die hängen noch irgendwie vor 4 Jahren fest.
Ja, vielleicht ist auch geistig versetzte Politik.
Kann sein. Aber was ich bemerkt habe, viele bayerische Stimmen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass dieser Kulturkampf, also die Wärmepumpe als Symbol, als der Antichrist der grünen Verbots- und Regelpolitik, ja, dass das in Bayern deutlich krasser verfangen ist als im Rest von Deutschland. Deswegen äußern sich gerade so viele bayerische Politiker zu diesem Thema. Da war, ich glaube bei Welt TV, war Hubert Aiwanger, hat er in seinem Dienstwagen gesessen und hat ein Interview gegeben. Hubert Aiwanger, wir erinnern uns, der 2023 auf einer Demo stoppt die Heizungsideologie, gesagt hat, die da oben, ihr habt's wohl den Arsch offen da oben. Also er hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Stimmung auch entstanden ist und er wird jetzt auch zu diesem neuen Gesetz befragt.
Klimaschützer sehen mit diesem neuen Heizungsgesetz den Klimaschutz aufgeweicht.
Ja, ich sehe es anders. Ich sage, dass das alte Heizungsgesetz völlig realitätsfremd war und ja zu dieser politischen Polarisierung in Deutschland geführt hat. Das war ja über Monate hinweg das wichtigste Thema. Jetzt ist hier eine gewisse Entspannung der Situation, indem man die ideologischen Vorgaben auch bezüglich 65% Erneuerbare und so weiter, was am Ende dazu geführt hätte, dass nur noch die Wärmepumpe gepasst hätte, abgeschafft wurden. Und jetzt sind wir überwiegend auf dem richtigen Weg, aber noch nicht bei allen Punkten. Ein paar Punkte müssen wir noch korrigieren.
Das ist doch eine Frechheit, zu sagen, das war das dominierende Thema. Er hat's doch mit angefeuert.
Sie haben's inklusive Springerpresse über Monate lang zum einzigen Thema gemacht. Währenddessen man in der Zeit ja durchaus andere Sachen auch hätte im Blick haben können.
Und na klar, Aiwanger ist bei den Freien Wählern, aber der ist ja quasi politisch verheiratet mit Markus Söder. Markus Söder ist jetzt getriebener, weil seine Kommunalwahl nicht gut lief. Das heißt also, auch der marschiert natürlich wieder in diese Richtung. Also es ist wirklich ein gegenseitiges Antreiben in diesen rechtskonservativen Populismus.
Aber jetzt unfassbar. Das ist natürlich, wir kommen gerade natürlich auch wieder an so eine grundsätzliche Problematik. Und das ist, dass die Form der Realitätsverdrehung auch unter Trump und auch jetzt in Deutschland, finde ich, nochmal solche, also das ist ja eine dermaßene Verdrehung von Tatsachen. Das ist ja eine Form von Strategie. Also weder Aiwanger noch Söder noch Huber oder so, die sind ja nicht komplett bescheuert. Sondern die wissen ja schon auch, dass sie die Trommel geschlagen haben und drehen es jetzt um. Und jetzt ist die Frage, machen sie das als konkrete Strategie oder benutzen sie es letztendlich nur, um ihr eigenes Verhalten in der Vergangenheit heute nochmal zu rechtfertigen?
Ich glaube, es geht nicht um Rechtfertigung. Ich habe das Gefühl, und das sieht man ja auch bei Trump hier und da, die Welt ist so komplex geworden und Trump ist ja König darin, Probleme zu lösen oder vorgeblich zu lösen, die er selbst geschaffen hat. Und hier passiert genau das Gleiche. Die Probleme begannen mit dieser Kommunikation, die da gestartet worden ist, mit dieser Eskalation, die verbal vorangetrieben worden ist. Und jetzt löst man vermeintlich dieses Problem, hat nur heiße Luft produziert, zeigt sich aber im Handeln. Man sagt, man tut was. Obwohl eigentlich nichts passiert, zumindest nichts Gutes. Und das finde ich tatsächlich bedenklich. Und jetzt muss man natürlich die ganzen Schalen, die Zwiebelschalen beiseite schieben. Worum geht's im Kern? Und der Journalist, der Hubert Aiwanger da befragt, weist auf das Problem hin, dass die Leute ja irgendwann dann auch mehr Geld bezahlen müssen, wenn sie noch mit Gas und Öl heizen, weil ja dann diese Biotreppe, Biogasbeimischung und sowas passiert. Und jetzt hör mal, was Aiwanger da sagt. Ich habe das Gefühl, da lässt er politisch die Katze aus dem Sack.
Also insofern bekommt man doch den Eindruck, dass das dann eher jetzt kosmetische Veränderungen sind und die Klimazeche am Ende dann doch gezahlt werden muss vom Bürger.
Ja, und genau das ist der große ideologische Fehler, dass wir uns überhaupt so weit auf diese Klimadebatte einlassen. Ich wäre dafür, generell die CO2-Abgabe zu streichen. Das hilft uns nichts, wenn wir sehen, dass die Chinesen und die Amerikaner an uns vorbeiziehen, dass sie ihrer Wirtschaft und ihren Bürgern eben diese Abgaben nicht abverlangen, Deutschland sich aber diesen Luxus gönnt und meint, damit die Welt zu retten und am Ende die Bürger in Unkosten stürzt und am Ende die Staatsverschuldung hochtreibt und am Ende Wirtschaft ins Ausland geht, wir verlagern wegen der CO2-Abgabe Arbeitsplätze und Produktion ins Ausland. Wir werden damit nicht das Klima retten, sondern unserer Wirtschaft und unseren Bürgern schaden.
Und darum geht's. Die Klimadebatte abräumen. Klimamaßnahmen einschränken. Wir merken es ja schon. Verbrennerverbot aufweichen, Erhöhung der CO2-Abgabe verschieben, das Heizgesetz komplett verwässern. Es geht immer weiter in diese Richtung, dass man die Ziele, die man sich gesetzt hat, aufweicht, weil man merkt, man kriegt's nicht geregelt. Und das wird zukünftigen Generationen auf die Füße fallen.
Aber dann bin ich doch jetzt, muss ich sagen, tatsächlich sehr, sehr beruhigt.
Ja?
Ja. Weil ich mir die Tage noch kurz Hosen bestellt habe.
Manöverkritik. Philipp, wir haben eine Speakpipe bekommen.
Oh, schön.
Und zwar, der Richard hat sich bei uns auf dem Anrufbeantworter gemeldet.
Hier ist Richard. Ich höre euch sehr gerne und regelmäßig. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Ja, bei eurem letzten Podcast ist mir wieder aufgefallen, immer wenn über neue Steuern gesprochen wird, ob es Erbschaftssteuer, Reichensteuer oder irgendwas, heißt es immer, es wird weggenommen. Und ich finde allein diesen Begriff schon, es geht ja nicht darum, jemandem was wegzunehmen, sondern es geht darum, dass alle nach ihren Möglichkeiten in eine Solidarität einzahlen. Die Idee unseres Sozialstaates, den wir ja eigentlich noch haben, ist ja, dass alle ihren Teil dazu beitragen und so sich gegenseitig unterstützen. Solidarität, ich glaube, dieser Begriff ist irgendwie der Politik nicht mehr so geläufig. Und deswegen finde ich diesen Begriff wegnehmen schon mal furchtbar, sondern finde eher ihren Anteil an der Solidarität zu leisten und eben diesen Anteil anzupassen an die finanziellen Möglichkeiten, finde ich einen viel besseren Sprech und der für mich auch viel klarer ausdrückt, was es bedeutet.
Vielleicht sollten wir das mal an die SPD-Zentrale schicken.
Ja, aber sehr gut. Also, dass das Wort Solidarität in unserem Sprachgebrauch noch vorkommt, freut immer mein
ja,
Herz.
Hört man viel zu selten dieser Tage. Ja. Also, liebe Grüße, Richard, vielen Dank für deine Nachricht. Der Holger hat uns geschrieben, mit dem Betreff, ich bin etwas in Rage, hat er uns geschrieben. Ja. Und zwar schreibt Holger, moin ihr beiden. In einer der letzten Folgen habe ich etwas das Gefühl bekommen, dass ihr die FDP für ein erhaltenswertes Gut haltet. Dem ist nicht so. Dann schreibt er weiter, Wolfgang Kubicki ist einer von den Menschen, die in einer Zeit gelebt haben, als Kutschen noch zur Beförderung von Menschen genutzt wurden. Will uns aber das immerwährende Wachstum erklären. Wie stellt er sich das vor? Wenn Kubicki dieses Jahr 3 Flaschen Grauburgunder am Tag trinkt, muss das nächstes Jahr 3% mehr sein und übernächstes 4%? Es gibt kein immer mehr Wachstum, jedenfalls keines, was auf Dauer für die Menschen und das Land gesund ist.
Ja, interessant auch nochmal dieser Wachstumspunkt. Der wird im Moment ja immer wieder sehr stark herumgereicht, weil es immer noch die Leute gibt, die an das ewige Wachstum glauben, das auch propagieren und wir ja gerade eben genau das Gegenteil erleben, dass es nämlich nicht immer die Garantie auf das Wachstum gibt, sondern dass dem Ganzen auch Grenzen gesetzt sind. Und ich habe diese Woche nochmal die Kollegin Grimm vom Wirtschaftsrat der Bundesregierung bei Sandra Maischberger gesehen. Und das mache ich vielleicht mal in einer der nächsten Folgen, weil das war auch wieder ein abstruses Runterbeten von, ich möchte sagen, einer Wirtschaftsideologie, wo ich sage...
Passt nicht mehr so in die Zeit.
Toi, toi, toi für die Zukunft. Ja. Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt, das haben wir eigentlich auch noch viel zu wenig hier in unserer Sendung besprochen, was KI angeht, was das mit der Arbeitswelt machen wird, welche Berufe es unter Umständen gar nicht mehr geben wird. All das hat ja was damit zu tun. Und dieses Wirtschaftsbild, was da propagiert wird, hat, glaube ich, nichts mit der Zukunft zu tun, die auf uns wartet. Aber das müssen wir an anderer Stelle besprechen.
Wenn wir das Feedback zusammenfassen können, wäre es durchaus wünschenswert, wir hätten ein Wachstum bei der Solidarität.
Ja.
Und wenn ihr uns da draußen auch kontaktieren wollt, könnt ihr das tun mit Sprachnachricht oder einer E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten auf unserer Website www.grundlosgutelaune.de.
Und wenn ihr uns das letzte Mal live sehen wollt, bevor es den ersten rechtsradikalen AfD-Ministerpräsidenten in Deutschland gibt, dann müsst ihr die Chance nutzen und uns am 5.6. in Krefeld in der Kulturfabrik besuchen, denn da machen wir auch unseren letzten Live-Podcast vor der Sommerpause. Tickets gibt's dazu auch auf www.grundlosgutelaune.de. Und der nächste Termin dann nach der Machtübernahme der AfD, wo Tobi und ich dann auch in blauen T-Shirts auf der Bühne sitzen werden.
Sitzen
und,
müssen.
Ja, und von unserer tollen Einheitsregierungspartei sprechen werden. Wer das live erleben möchte, der kommt am 22.09. zu uns zum Live-Podcast nach Hamburg in das St. Pauli-Theater. Und auch da gibt's die Tickets auf www.grundlosgutelaune.de.
Zitator.
So, wir müssen ja jetzt auch mal so ein bisschen daran arbeiten, dass mein Blutdruck runterkommt. Ja, mein Eindruck ist, und das macht mir so ein bisschen Sorge in den letzten, ich merke, dass ich manchmal viel zu viel HB-Männchen bin. Ich muss einfach mal wieder in die ruhige politische Analyse kommen. Und da ist für mich immer super, wenn Wulf Schmiese moderiert.
Wulf Schmiese? Erklär mal, wer ist Wulf Schmiese? Wo kann man ihn sehen?
Wulf Schmiese ist Moderationslegende beim ZDF. Hat, glaube ich, wenn er moderiert, vor Aufregung immer einen Puls von 200, 210. Neigt zum dehydrierten Akzentuieren der Sprache.
Ah, er macht, das heißt also, er spricht sehr trocken, wenn du von Dehydration sprichst. Ja gut, sein Name klingt ja auch schon so, als ob irgendwo welche Silben übrig geblieben sind bei anderen Namen. Oder ja, das brauchen wir da nicht.
Das klingt eher, als ob die Silben in den Mundecken hängen. Und Wulf Schmiese hatte diese Woche zu Gast Yasmin Fahimi vom DGB.
Die Vorsitzende?
Und Gita Konnemann von der CDU und auch Wirtschaftsgöttin und Päpstin des Mittelstands. Und was mir beim Wulfi aufgefallen ist, ich finde seine Fragen inzwischen stellenweise auch ein bisschen cringe. Und deswegen hören wir jetzt mal eine Frage von ihm an Yasmin Fahimi vom DGB, bezieht sich auf ihre Rede, die sie beim DGB gehalten hat, wo auch Friedrich Merz ausgebuht worden ist.
Aber ich will mal einen Satz aus Ihrer Rede, bevor Sie gewählt wurden, mit großer Mehrheit wiedergewählt worden sind. Da sagten Sie, wir sind mobilisierungsfähig und mobilisierungsbereit, einen Rentenklau abzuwehren. Und damit drohen Sie ja. Aber vor was genau drohen Sie dem Kanzler?
Also schimpf mich dumm, aber hat er nicht diese Frage auch in seiner Anmoderation auch schon beantwortet?
Doch, klar.
Sie warnen vor dem Rentenklau? Vor was warnen Sie denn? Wir hören jetzt trotzdem mal die grundsätzliche Position des DGB, erklärt von Yasmin Fahimi.
Und man muss ja deutlich machen, dass hier rote Linien überschritten werden, dass die Beschäftigten in Kurzarbeit und mit Bedrohung von Arbeitslosigkeit beschimpft werden, als ihr müsst mehr arbeiten, ihr seid nicht leistungsfähig genug. Nochmal, es geht nicht daran, dass wir Spaß haben an Protest, sondern deutlich zu machen, dass rote Linien überschritten werden. Und wir wollen Reformen, wir wollen auch Reformen in den Sozialversicherungen. Wir wollen eine starke zweite Säule auch in der Alterssicherung. Es brauchen nicht nur 50%, sondern alle eine verlässliche zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. Wir müssen in der Krankenversicherung darüber reden, dass Dinge wie Familienmitversicherung oder die Versorgung von Grundsicherungsbeziehern eben auch eine Aufgabe ist, wo sich die Privatversicherten nicht einfach rausschleichen können. Stattdessen gibt es einen Beschluss oder gibt es einen Vorschlag, dass der Bundeszuschuss in der gesetzlichen Rentenversicherung sogar noch erniedrigt wird.
Ich finde auch schön, dass der Bundeszuschuss erniedrigt wird.
Ja, passt ja zu vielen Bürgerinnen und Bürgern, die werden auch erniedrigt.
Genau.
Ja.
Das ist die aktuelle Position des DGB. Ich würde ja fast sagen, ist es nicht nur Common Sense, sondern eigentlich doch, was sie angesprochen hat, Deutschland auch inzwischen ziemlich mehrheitsfähig, oder?
Ja.
Gut. Dann halten wir das jetzt mal im Hinterkopf. Denn ich fand Fahimi in dieser Sendung, das war alles so in diesem Stil. Ich finde jetzt auch ihr Vortrag hilft dabei, den Blutdruck niedrig zu halten. Es ist sehr sachlich formuliert. Und jetzt kommt wieder Cringy Wulfi und moderiert uns mal locker vom Hocker die Gitta Connemann an.
Bei uns ist nämlich jetzt Gitta Connemann und das ist die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Um das nochmal zu erklären, Frau Connemann, Sie sind ein Parteiverband, aber für Unternehmen, vor allem für Familienunternehmen und vertreten ein bisschen die Interessen der Arbeitgeber, richtig?
Naja, ich spreche für sozusagen den Wirtschaftsflügel der CDU Deutschlands und Wirtschaft heißt in Deutschland Mittelstand.
Sie vertreten so ein bisschen.
So ein bisschen.
Wenn sie ist einfach Nummer eins Lobbyistin, die bei jeder Gelegenheit, wir müssen den Mittelstand entlassen, sagt. Und er sagt, sie vertreten so ein bisschen. Das ist nicht so ganz direkt, ne? Bei der anderen hat er irgendwie gesagt, Rentenklau, gegen was wollen Sie denn jetzt demonstrieren? Also was finden Sie denn? Und hier Sie so ein bisschen, also der Schmiese moderiert sich wirklich durch dieses Ding durch. Also egal, jetzt haben wir also Gitta Connemann. Und das, was in der Sendung versucht wurde abzubilden, ist ja im Prinzip auch die Diskussion, die wir im Moment haben zwischen CDU und SPD. Und einer der Vorschläge der Koalition ist ja, dass jetzt Arbeitgeber und Gewerkschaften bzw. Arbeitnehmerverbände in die nächsten Diskussionen mit einbezogen werden sollen und auch vor Ort geladen werden sollen. So, und jetzt ging es in dieser Sendung darum, diese beiden Positionen nochmal so ein bisschen abzutasten und zu gucken, was passiert denn, wenn die jetzt da reinkommen. Und Fahimi hätte ich jetzt im Wesentlichen schon eine SPD-Position zugeschrieben, aber da finde ich, ist jetzt auch erstmal viel dabei, was in Deutschland mehrheitsfähig ist, also in der Bevölkerung wirklich mehrheitsfähig ist. Also Beteiligung von Beamten an der Rentenversicherung, Krankenversicherung, all diese Sachen. So. Und jetzt kommt Gitta Connemann und wird angesprochen auf die Reichensteuer, die in Deutschland, ich halte es nochmal kurz statistisch fest, eine Zustimmungsrate von roundabout 70% hat. Und jetzt hören wir mal, wie Gitta Connemann, die so ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen die Arbeitgeberinteressen vertritt, was die dazu sagt.
Sind Sie damit einverstanden? Können Sie sich das wirklich vorstellen, dass die Reichensteuer
erhöht wird? Es wird bei der Einkommensteuer um ein Gesamtpaket gehen müssen, an deren Ende stehen muss, Leistung muss sich wieder lohnen. Die letzte Einkommensteuerreform liegt tatsächlich 17 Jahre zurück. Und das heißt, dass Menschen, die übrigens in der Spitzensteuer sind, die auch ein Grenzsteuersatz ist, das ist entscheidend, dann 50% ihres Einkommens abführen.
Heißt,
und das bedeutet für einen Mittelständler, denn die Einkommensteuer ist Mittelstandsteuer, dass unsere Betriebe nicht mehr in der Lage sind zu investieren.
Also sind Sie dagegen?
Ich bin absolut dafür, über alles zu sprechen, aber dann bitte auch über den Solidaritätszuschlag.
Okay.
Ein Mittelstandszuschlag, 57% wird von unseren Betrieben erwirtschaftet. Mhm. Und wenn dieser eingepreist würde, wäre ich für alles offen oben. Dann kämen wir sicherlich auf eine Entlastung, die wir zwingend brauchen. Aber bitte ein Gesamtpaket und nicht jeder darf sich seine Rosine raussuchen.
Und was sie gerade gemacht hat, ist konkret, sich die scheiß Rosine rauszusuchen, indem sie sagt, ja, ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, also dann Spitzensteuersatz und dann machen wir aber Solidarzuschlag weg. Und vor allen Dingen auch diese Flag-Wörter, die sie benutzt, also Grenzsteuersatz, Spitzensteuersatz, Mittelstandssteuer, es sind alles wieder diese Maximalsprache. Und wenn man sich das jetzt nochmal so ein bisschen im Kontrast zu der Position von Fahimi anschaut, wenn man mal weglässt, dass man uns grundsätzlich eine politische Nähe zu Gewerkschaften unterstellen würde, sind es doch aber zwei völlig unterschiedliche Formen der Kommunikation und der Argumentierung, oder nicht?
Ja, na klar. Und vor allem, ich bin auch, wie sie so schön gesagt hat, dann oben für alles offen.
Solange unten noch was rauskommt.
Entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Ja. Aber ich finde, auch eine Formulierung sollte in Deutschland verboten werden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, klar, das ist jetzt alles nicht so 100% ernst gemeint, wir haben ja Meinungsfreiheit, aber es sollte zumindest irgendwie so ein Buzzer angehen oder so, ja. Aber wenn einer sagt, Leistung muss sich wieder lohnen, tut mir leid, das sind so Sätze, die dürften in Deutschland... Nicht, weil ich da innerlich jetzt irgendwie dagegen antrete oder sowas. Na klar, wer was leistet, der soll auch was haben davon. Aber dieser Satz ist so abgegriffen, abgedroschen, alt.
Und interessanterweise bezieht sie Leistung muss sich lohnen gerade auch nur auf den Mittelstand und auf die Leute, die Spitzensteuersatz. Also die redet ja an der Stelle gar nicht vom Lagerarbeiter, sondern die sagt Spitzensteuersatz, Grenzsteuersatz, Mittelstandsteuer. Also das ist ja, und Einkommen, das war mir auch völlig neu, Einkommensteuer ist eine Mittelstandssteuer?
Also ja, wenn das Framing benutzt ja auch nicht zum ersten Mal. Also der Hintergrund ist, dass Personengesellschaften und Einzelunternehmer eben Einkommensteuer zahlen und nicht Körperschaftssteuer. Ja. Und das ist jetzt so ihr Stunt, den sie macht, dass sie sagt, weil im Mittelstand so viele Einzelunternehmer und Personengesellschaften sind, ist Einkommensteuer also automatisch Mittelstandssteuer. Das ist
und das Gedanke. Ist... Was ist jetzt das Thema da dran?
Ja, sie sagt ja, dann würde über diese Einkommensteuer den Firmen die Gelegenheit genommen zu investieren, weil ja so viel weggenommen wird.
Und das hat in den letzten 25 Jahren fantastischem Wirtschaftswachstum in Deutschland auch die ganze Zeit quasi immer zu großen Pleiten und zu einem Rückbau der Industrie in Deutschland geführt? Oder was habe ich jetzt an der Diskussion nicht mitbekommen? Oder kann es sein, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo Firmen merken, die Gewinne, die Einkommen stimmen nicht mehr so und man selber, jeder ist für sich nicht bereit, einen Schritt zurückzugehen, sondern fordert immer von den anderen, dass der auf irgendwas verzichtet, weil die eigene Lebensrealität erhalten werden soll und dann schickt man halt solche Lobbyisten raus. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten ist das Stärken von Arbeitnehmerrechten wesentlich wichtiger als die Erhaltung von Reichtum.
Womit wir wieder genau bei diesem Leistung muss sich wieder lohnen Argument sind, weil das wird ja oft dann nur bezogen auf eine bestimmte Gruppe. Aber das sollte ja überall der Fall sein, wo etwas geleistet wird. Egal, ob ich der Chef bin oder ob ich am Band stehe. Und deswegen ist dieses Argument auch, egal wie es ins Feld geführt wird, nie so richtig zielführend.
Und man muss auch irgendwann mal festhalten, ich höre das streckenweise auch bei Konnemann und bei anderen immer mal wieder raus, dass sich vielleicht auch da in dieser Welt so ein Gedanke im Kopf festgesetzt hat, der meines Erachtens in der Grundannahme schon falsch ist, nämlich, dass es eine Garantie auf Wachstum und eine Garantie auf steigende Gewinne oder überhaupt Gewinne gibt. Also wenn ich mir in den letzten Monaten die ganzen Hiobs-Nachrichten von Autofirmen angehört habe, ja, also wir erinnern uns an VW, da Rieseneinbruch und ganz schrecklich und riesen, und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt. VW hat dann am Ende des Geschäftsjahres 2025 immer noch einen Gewinn von 6,9 Milliarden Euro nach Steuern gemacht. Und das wird aber nach außen immer alles kommuniziert, als ob da jetzt wirklich die komplette Katastrophe ausgebrochen wäre und Arbeitsplätze einstampfen. Für mich ist das ein verqueres Verhältnis von Wirtschaft, Gewinnen und Realität global.
Fairerweise muss man sagen, dass natürlich schon ein Rückgang bei VW stattgefunden hat. Aber ja, man muss immer auch mal die Ursache nochmal sich anschauen. Da ist natürlich auch viel beim Management schiefgelaufen. Da sind falsche Entscheidungen strategischer Art gefällt worden. Und das jetzt sozusagen als Anlass dafür zu nehmen, zu sagen, also bei uns ist nichts mehr zu holen, das ist natürlich auch so ein bisschen nicht so ganz ehrlich, der ganze
Debatte.
Und
du weißt, dass das VW-Management dann im ersten Quartal 2026 zumindest aber noch die paar Millionen gefunden hat, die eigenen Boni für das ganz fantastische Jahr 2025 zumindest für die Management-Ebene sichern. Also, das sind komplett verquere Welten.
Damit ich muss eine Lanze nochmal brechen, ja, muss ich tatsächlich für den Mittelstand, für die Unternehmen, für alle. Es ist natürlich auch so, dass die Rahmenbedingungen, ja, ordnungspolitisch gesetzt werden sollen. Und da ist ja ein Hin und Her ohnegleichen gewesen. Das heißt, ja, diese ganze Diskussion mit Verbrenner aus hier, Verbrenner aus jetzt doch verschoben, jetzt doch wieder auf den wie heißt der, auf, wir haben ihn schon oft gehabt, wie heißt der Verbrenner?
Hightech-Verbrenner.
Jetzt wieder der Hightech-Verbrenner in die Diskussion eingeführt. Nee,
Hightech-Verbrenner.
Verbrenner, der Hightech-Verbrenner. Ja. Und das heißt, du machst natürlich auch die Industrie komplett wuschig, weil sie gar nicht wissen, in welche Richtung soll es gehen. Wärmepumpen ja, Wärmepumpen nein. Und das wäre auch Aufgabe der Politik, einfach mal zu sagen, wir sorgen dafür Stabilität. Wir setzen einen Rahmen. Das ist ja auch ordnungspolitisch das, was gewollt ist. Und dann arbeitet bitte in diesem Rahmen. Aber mit diesem Hin und Her machst du die Situation eigentlich nur schlimmer.
Da hast du einen sehr guten Punkt, ja. Der gehört auch mit zur ganzen Wahrheit. Ja, hast du vollkommen recht. Wolf Schmiese fragt übrigens in der gleichen Sendung Gitter Connemann auch nochmal, wie denn so mit den Reformen seit einem Jahr und März hier läuft. Wir hören mal.
Wie ist es denn bei Ihnen? Sind Sie, obwohl Sie Mitglied im Bundestag sind, obwohl Sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium sind, obwohl Sie Mittelstandsbeauftragte sind, nicht auch stinksauer und denken, seit einem Jahr werden Reformen versprochen und es kommt nichts?
Es kommt seit einem Jahr etwas.
Ja, wenn man oben für alles offen ist, dann
ist
kommt
so,
irgendwann auch seit einem Jahr irgendwas irgendwo raus. Genau.
So, und das fand ich ganz süß, vor allen Dingen, weil ich auch so dachte, das war wieder so eine Wolf Schmiese. Also obwohl Sie bei der CDU sind, obwohl Sie, finden Sie das dann nicht auch scheiße? Also ich meine, was für eine Antwort erwartest du da, dass ich sage, Sie haben völlig recht, Herr Schmiese. Auch obwohl ich Staatssekretärin da bin, obwohl ich finde das alles kacke. Ich finde es schön, dass ich die Gelegenheit hatte, heute Abend im ZDF mal zu erzählen, wie scheiße ich meine eigene bekloppte Vollidiotenpartei finde. Grüezi, gotta go now. Also, so. Und Gitta Connemann hat sich in dieser Sendung nicht wirklich um Argumente bemüht. Und was dann auch immer gut funktioniert, ist den Spieß so ein bisschen umdrehen und einer Jasmin Fahimi, die ja im Wesentlichen um vernünftige Argumente bemüht war, der hinten rein noch so einen mitzugeben.
Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass Frau Fahimi nicht Angst vor Reformen macht. Reformen sind Chancen, Angst lähmt und stärkt am Ende nur die extremistischen Ränder.
Während sie vorher gesagt hat, der Mittelstand geht kaputt, Spitzensteuersatz, das ist
keine Investitionen mehr möglich.
Genau, wir hören noch mal ganz kurz, was sie zu den Reformen gesagt hat. Wir lassen es mal direkt danach hören, was sie gesagt hat.
Das bedeutet das heißt für einen Mittelständler, denn die Einkommensteuer ist Mittelstandsteuer, dass unsere Betriebe nicht mehr in der Lage sind zu investieren.
Also sind Sie dagegen?
So viel zum Thema Panik und Angst.
Und an anderer Stelle hat sie noch mal, also sie will ja nur wirklich keine Angst vor Reformen machen.
Als Politik müssen wir Mittelstand in Deutschland entlasten und nicht belasten. Jede Erhöhung von Steuern, insbesondere der Erbschaftssteuer, ist aber eine Belastung, ist reines Gift. Das geht nicht.
Also gerade die Erbschaftssteuer, das haben wir ja hier auch unzählige Male schon besprochen, gerade die Erbschaftssteuer hier ins Feld zu führen, die ja nun auch mit Leistung nichts zu tun hat. Erben selbst, finde ich, ist jetzt von der Leistung her überschaubar.
Der Ausschnitt war jetzt allerdings aus einem anderen Interview, den ich gesucht habe. Also das war nicht an dem Tag, aber ich wollte es einfach nur noch mal als Beleg quasi nehmen, dass Gitta Connemann also sagt, macht keine Angst vor Reformen, die müssen kommen. Das stärkt nur die Ränder und sie selber rennt die ganze Zeit durch die Gegend und sagt und warnt vor Reformen für den Mittelstand, weil das Gift wäre. Und das ist eben, das ist ein wesentliches Problem, dass wir gesamtpolitische und gesamtstrukturelle Reformen brauchen, es aber in der CDU leider zu viele Betonköpfe gibt, die glauben, Reformen ist, wenn andere schwitzen.
Und weißt du was? Ich finde, das ist eine ganz schmiese Nummer.
Liebe grundlos gute Laune Hörer, damit sind wir angekommen am Ende einer weiteren Folge von grundlos gute Laune. Wenn ihr beim Hören Spaß gehabt habt, empfehlt uns weiter, klingelt an der Klingel, was man alles so macht, like, ja, kommentiert.
Ich habe noch was gefunden, ja? Im Social Media Leitfaden.
Ja? Ja?
Ein Call to Action möchte ich nochmal aussprechen.
Oh, also, das klingt ja fast schon nach sadomasochistischer Praktik.
Ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Bewertungen schreiben würdet oder wenn ihr grundsätzlich wo irgendwelche Sterne zu vergeben sind.
Findet man uns jetzt schon auf TripAdvisor?
Das noch nicht.
Sind wir schon im Gomio erwähnt?
Nein.
Oder für unseren Lieblingshörer, sind wir schon im Gault Millau?
Apropos, ne?
Ja.
Ja, also ihr könnt uns gerne bewerten, wir würden uns sehr darüber freuen, empfehlt uns weiter und wenn ihr Kontakt zu uns aufbauen möchtet, könnt ihr das machen, schaut auf www.grundlosgutelaune.de, da findet ihr auch den Link zu unserem Steady-Account, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt.
Genau, denn wir sind ganz ehrlich, wir brauchen die Knete, ihr habt es am Anfang gehört, der Tobi läuft auf dem letzten Akku zu Hause,
ja.
Wir müssen eben noch ein paar Batteriepacks kaufen, damit er überhaupt noch senden kann.
Und eins ist ja ganz sicher, Philipp, ja? Leistung muss sich wieder lohnen.
Absolut.
Und hast du noch einen Rausschmeißer, damit wir auch unsere Leistung hier bis zum Ende erfüllen heute?
Absolut, weil ich kann ja nicht nur den ganzen Tag wohl Schmiese gucken, ich muss zwischendurch auch mal seriösen Journalismus konsumieren, deswegen hänge ich die andere Hälfte vom Tag bei News ab. Und wir hören jetzt Alice Weidel, die zu Gast war bei Julian Reichel, und man deutlich gespürt hat, also NIOS und AfD, also da vibes und was ich
da wächst
schön,
was zusammen, was da, zusammen gehört.
Genau, da wächst was zusammen. Wir hören jetzt auf jeden Fall Alice Weidel, die sich um den Seelenzustand von Julian Reichelt Gedanken macht.
Und lieber Herr Reichelt, ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwo in Ihrer, aber bitte verfallen Sie nicht in Depressionen.
Nein.
Ja, darum bin ich auch hier. ich wünschte, ich könnte Ihnen widersprechen. Das ist aber nicht der Fall.
Das war die 62. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Und wir feiern jetzt zur Mucke von DJ Merz und rufen
Bangaranga. Bangaranga.